Mittwoch, 18. Februar, die Themen des Tages aus dem Bild Politik Newsroom. Eine 20-Jährige bringt einen der reichsten und mächtigsten Männer der Welt vor Gericht, Mark Zuckerberg. Er muss aussagen. Sie wirft ihm vor, dass er sie als Kind Social Media süchtig gemacht haben soll, weil sie auf Instagram war, das zu Meta gehört, dem Konzern von Mark Zuckerberg. Fragen wir nach bei unserem US-Korrespondenten Herbert Bauernebel. Herbert, wer ist diese Frau?
Ja, das ist wirklich eine sehr wichtige Klägerin und sie kann entscheiden das Schicksal der Tech-Industrie in Wirklichkeit, denn dieser Prozess ist enorm wichtig. Es handelt sich um eine 20-jährige Kalifornierin. Es ist nicht besonders viel Persönliches bekannt von ihr, weil sie praktisch geheim gehalten wurde. Ihr Name wird angegeben als Kaylee. Dann gibt es noch die Initialen GM, andere bezeichnen sie als KGM. Also wie gesagt, die Identität dieser jungen Frau wird geschützt. Laut Aussagen bei diesem Prozess und auch nachzulesen in der Anklageschrift ist, dass sie mit 11 Jahren begonnen hat, Social Media zu verwenden, hauptsächlich Instagram, und dann über die Jahre eine wirkliche Sucht entwickelt hat, Angstzustände erfahren hat, Depressionen hatte, sich das Leben zu nehmen, also wirklich schwere psychologische Probleme. Und sie macht eben dafür den Gebrauch von Social Media verantwortlich und im Endeffekt Mark Zuckerberg, den Chef von Meta, zu dem natürlich die Produkte Facebook und Instagram gehören.
Wie verteidigen sich Zuckerberg und seine Anwälte?
Ja, diese Diskussion, dieses Tauziehen zwischen Konsumentenschutz, also zwischen Menschen, die versuchen, junge Leute hier zu schützen, und diesen Tech-Giganten, die natürlich heute die größten Firmen der Welt sind, dauert bereits einige Jahre an. Und bisher sind diese Plattformen relativ gut geschützt gewesen vom amerikanischen Gesetz. De facto mussten sie nicht die Verantwortung übernehmen für Dinge, die auf ihrem Plattformen einerseits passieren und auch die Auswirkungen, die Social-Media-Dienste wie Instagram und Facebook haben, besonders auf junge Menschen, all das, vor dem wurden sie geschützt. Und das könnte jetzt wackeln, sollte dieser Paragraph aufgeweicht werden. Und dann hätte natürlich diese Plattformen ein wirkliches Problem, weil sie dann mit Klagen eingedeckt werden könnten. Die Firmen selbst, vor allem natürlich hier Meta, verteidigen sich damit, dass diese Zusammenhänge nicht beweisbar sein sollen, dass es einfach keinen beweisbaren Zusammenhang gibt zwischen eben diesen psychischen Problemen von jungen Menschen und der Verwendung von Social Media. Das Ganze erinnert natürlich schon ein wenig auch an die Strategie früher der Tabakkonzerne, die gesagt haben, es gebe hier einfach keine Beweise, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Und zu Beginn dieser Prozesse haben sie auf dieses Argument gepocht, dann natürlich die meisten dieser Prozesse verloren. So gesehen ist es für die Tech-Industrie wirklich ein Musterfall, ein Fall, auf den wirklich alle CEOs im Silicon Valley genau schauen. Denn sollte diese junge Frau tatsächlich gewinnen, wären die Schleusen praktisch geöffnet für zahlreiche weitere ähnliche Prozesse. 1500 solcher Vorhaben sind in Vorbereitung. Das heißt, es könnte hier wirklich ganz eng werden für diese Tech-Portale.
Du hast das Stichwort Tabakindustrie genannt. Da mussten die Tabakkonzerne ja Abermilliarden zahlen an die zahlreichen Kläger, die dann immer mehr wurden, nachdem man einmal gesehen hat, oh, da ist was zu holen, auch wenn ich selber geraucht habe früher. Da ist was zu holen für mich jetzt, weil die mich süchtig gemacht haben. Wie groß könnte der Schaden für die Konzerne werden?
Ja, wenn man dem Beispiel der Tabakindustrie folgen würde oder folgt, dann wäre der Schaden natürlich katastrophal, denn die Tabakindustrie hat sich von diesen Wellen an Sammelklagen nicht mehr erholt eigentlich. Diese Klagen waren fast ruinös und es hat auch dazu geführt, dass Rauchen auch gesellschaftlich geächtet wurde und auch diese Firmen eben diese Warnhinweise anbringen mussten auf den Zigarettenpackungen, die man ja auch jetzt nach wie vor rund um die Welt sieht. Also wirklich, dieses Produkt wurde praktisch ruiniert in den Augen der Konsumenten. Ähnlich könnte es sein mit Social Media, obwohl das schon einen breiteren Effekt, einen breiteren Halt in unserer modernen Gesellschaft hat als das Rauchen. Wirklich Fast jeder Internetnutzer verwendet auch Social Media. So gesehen ist das wirklich Teil unseres Lebens geworden. Und es ist schwer vorstellbar, dass durch diese Sammelklagen-Tsunami diese Social Media Portale jetzt ihren Betrieb einstellen müssen. Aber es ist ein schwerer Schlag. Es wäre ein schwerer Schlag für die Tech-Industrie. Und natürlich würde fordern von Silicon Valley hier mehr Schutzmaßnahmen zu installieren, auch die Alterslimits hier neu zu überdenken. Es gibt ja bereits zwei Staaten, Australien und Spanien, die den Gebrauch von Social Media für Menschen, für Kinder unter 16 verbieten. All das könnte jetzt auf die Tech-Industrie zurollen. Und natürlich die wichtigste Währung dieser Social Media Portale ist die Zahl der Nutzer und wie sehr sie miteinander sich austauschen, das sogenannte Engagement. Und sollte es hier Restriktionen geben, wären diese Produkte auch nicht mehr so profitabel.
Wir müssen nochmal darauf hinweisen, es geht nicht nur um Instagram, du hast schon Social Media gesagt. Das betrifft also auch Plattformen wie Snapchat oder TikTok, wo in Europa beispielsweise auch Verfahren angestrengt werden mit dem gleichen Argument, dass das süchtig mache und gegen EU-Rechte verstoße. Auch YouTube, das zu Google gehört, ist ja in dieser Klage angesprochen worden. Die haben sich jetzt verteidigt, indem sie gesagt haben, wir sind ja gar nicht Social Media, wir sind eigentlich eher ein Streamingdienst wie Netflix.
Ja, natürlich. Wie gesagt, es betrifft eine breite Palette an Produkten. Man muss auch dazu sagen, bei diesem Fall waren andere Firmen wie eben Google, zu dem YouTube gehört, involviert, oder auch TikTok. Einige dieser Firmen haben sich verglichen mit der Klägerin. Das war möglicherweise eine gute Idee. Mark Zuckerberg offensichtlich und Meta haben hier oder konnten sich hier nicht mehr rausnehmen aus diesem Verfahren oder haben sich selbst entschieden, hier wirklich vor Gericht zu gehen, sind jetzt im Rampenlicht natürlich. Und es ist schon ein klein wenig historisch, denn es ist das erste Mal, dass Mark Zuckerberg tatsächlich vor einer Grand Jury, also diesen berühmten 12 Männern und Frauen aus dem amerikanischen Volk jetzt Aussagen leisten muss in einem wirklich zentralen Punkt seines Geschäftsmodells, eben ob seine Social-Media-Plattformen Menschen und besonders Teenager süchtig machen.
Weiß man, was da gezahlt wurde bei diesen Vergleichen, die Snapchat und TikTok mit der Klägerin geschlossen haben? Um welche Summen geht es hier? Worüber reden wir?
Das sind sicher schon beachtliche Summen. Genaue Zahlen hat man so nicht gefunden. Offensichtlich wurde das nicht an die große Glocke gehängt, aber es ist zu erwarten, dass hier schon 10 bis hunderte Millionen Dollar möglicherweise gezahlt worden sind. Angesichts der Bedeutung dieses Falles, der, wie gesagt, wie vorher erwähnt, eben ein Musterfall werden kann für viele, viele weitere Klagen gegen die Tech-Giganten.
Also, Mark Zuckerberg vor Gericht, da könnte was zukommen auf die großen Tech-Konzerne. Einordnung von unserem Korrespondenten Herbert Bornebel. Danke, Herbert. In der Schweiz verhandeln Amerikaner, Russen und Ukrainer weiter über ein mögliches Kriegsende in der Ukraine. Aber der ukrainische Präsident Selenskyj hat gerade mit breiter Brust gesagt, wir werden uns aus dem Donbass nicht zurückziehen. Das ist ja eigentlich die Forderung der Russen, die auch die Amerikaner mehr oder weniger offen unterstützen. Julian Rabke, unser Bild-Militärexperte. Woher dieses Selbstvertrauen?
Ich glaube, zum einen weiß Selenskyj relativ gut, es wäre politischer Selbstmord, sich gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung da zurückzuziehen. Wer weiß auch, ob die Armee ihm da folgen würde. Die hat ja da gute Positionen und sitzt da noch immer fest. Und zum anderen, glaube ich, sind es auch ein bisschen die militärischen Entwicklungen der letzten Wochen, die Selenskyj da ein bisschen bestärken.
Was hat sich da entwickelt?
Ja, die russischen Offensiven sind wahrscheinlich zum einen aufgrund des Wetters, aber eben aufgrund dessen, dass Starlink dort weggefallen ist, dieses Kommunikationssystem aus den USA über Satelliten.
Von Elon Musk.
Genau, von Elon Musk, sind langsamer geworden, noch langsamer geworden. Und es gibt sogar einzelne Frontabschnitte, wo zumindest diese Grauzone, wo also Ukrainer und Russen sich bekämpfen, wo die wieder zugunsten der Ukraine größer geworden ist.
Das heißt, Elon Musk kann den Krieg mitentscheiden? Kann man so weit gehen?
Ich glaube, dabei kann man schon gehen, dass wenn Elon Musk seine Muskeln spielen lässt, und das hat er in dem Fall gemacht, in Zusammenarbeit mit der Ukraine, nämlich Starlink ausgeschaltet, für alle, die es illegal nutzen, weil die Russen dürfen es gar nicht nutzen, Starlink ist in Russland nicht verfügbar, dann kann er den einen da einen Vorteil geben. Und das hat er auch gemacht.
Aber die Russen haben es ja genutzt. Das war ja der entscheidende Punkt. Und er hat es abgestellt für die Russen. Und die versuchen jetzt, sich da so ein bisschen improvisationsmäßig was Neues zu basteln.
Ja, ich habe hier mal zwei Fotos veröffentlicht. Wir können ja erstmal auf das hier gucken. Die Russen setzen jetzt auf sogenannte WLAN-Brücken. Man sieht das hier. Das ist so ein Aufbau hier auf einem kaputten Dach in der Stadt Mirnograd. Und diese WLAN-Brücken sollen die Alternative sein zu Starlink. Das heißt, die funktionieren aber ganz anders. Wie wir hier sehen, Starlink kann man irgendwo hinlegen, verstecken, ein T-Shirt drüber packen. Hauptsache, es geht zum Himmel. Das funktioniert. Bei diesen WLAN-Brücken, wir sehen es hier und wir sehen es auch hier auf diesem Foto, ich hoffe, das erkennt man, die müssen sehr hoch über der Erde ausgerichtet werden, beispielsweise auf Masten oder über diesen ganzen kaputten Fabriken hier oder ähnliches und müssen sich direkt angucken quasi. Und dann kann man, wenn man an einem Ort Internet hat, zum Beispiel vielleicht hier in Rostov am Don in Russland, dann kann man über ein paar WLAN-Brücken, die gehen bis zu 20 Kilometer, kann man sich Internet legen bis an die Front.
Okay.
Aber eben sehr auffällig. Und wir sehen, das sind auch alles keine Fotos, die die Russen veröffentlicht haben, sondern das sind jeweils die letzten Sekunden, bevor die WLAN-Brücken durch ukrainische Kamikaze-Drohnen zerstört wurden.
Wollte ich gerade sagen, wenn die da so sichtbar sind und wenn wir sogar hier die Fotos da haben oder die Videos, dann ist das natürlich auch für die ukrainischen Drohnen unsichtbar.
Ganz genau. Und deshalb freuen sich die Ukrainer da sehr. Man hat über Monate oder fast über Jahre die kaum noch gesehen. Am Anfang des Krieges wurden die eingesetzt, weil eben die Russen zu Tausenden, vielleicht sogar zu Zehntausenden Starlink benutzt haben. Wir haben Starlink in Bunkern gesehen, in Gräben gesehen, auf Pferden gesehen. Sogar auf Pferden haben die Russen, damit sie sich nach vorne bewegen können, Starlink montiert, auf Drohnen natürlich auch. All das kann jetzt nicht mehr eingesetzt werden. Und die Russen versuchen jetzt wirklich fieberhaft und ziemlich verzweifelt, wie man sieht, Alternativen zu finden.
Also es gibt ja auch mittlerweile Stimmen, die sagen, wir müssen das Ganze eigentlich nur aussitzen. Wenn wir also jetzt da so eine Schwäche sehen und wenn wir dann die wirtschaftliche Situation Russlands uns anschauen, kann man darauf pokern, zu sagen, wir halten noch ein Jahr durch und dann sind die Russen so geschwächt, dass sie uns deutlich mehr Zugeständnisse machen müssen?
Also ich würde den ersten Teil deiner Frage unterstreichen. Wir halten noch ein Jahr durch. Ich glaube, das können und wollen die Ukrainer auf jeden Fall. Wenn wir uns die Front ansehen, vielleicht wie sie heute aussieht und wie sie vor zwei Jahren aussieht, da ist ja kaum Unterschied zu erkennen. Ja, das muss man nicht vergessen. Wir haben immer noch diesen riesigen Teil der Ukraine, der frei ist und wir haben kleine Vorsprünge hier im Donbass, kleine Vorsprünge in Kharkiv und so einzelne Teile, wirklich sehr klein, man muss das schon genau hinzeigen, hier in Sumy zum Beispiel, wo die Russen weitergekommen sind. Ansonsten hat sich die Front ja kaum verändert. Im Grunde, die Ukrainer sagen also ja, wir halten es noch ein Jahr aus. Ob die Russen in einem Jahr nicht mehr in der Lage sind, diesen Krieg weiterzuführen, ob die dann aufgeben, weil sie sagen, sie sind so schwach, das würde ich stark bezweifeln. Die haben immer noch sehr starke Unterstützer, vor allem China. Nicht nur größter Abnehmer ihrer Erdgasprodukte oder Erdölprodukte, sondern auch größter Sponsor ihrer Militärtechnik.
Bei den Gesprächen, die da in der Schweiz gerade stattfinden, hat es personelle Veränderungen gegeben, die auch Auswirkungen auf ein mögliches Verhandlungsergebnis haben könnten.
Ja genau, die Russen haben den Chef ihrer Delegation ausgetauscht. Das war bislang ein Militär, jetzt ist es ein Historiker. Und das ist ganz interessant, weil die Ukrainer ja den Herrn Budanov, den ehemaligen Chef des Militärgeheimdienstes, jetzt zum Präsidialamtschef gemacht haben und den dahin geschickt haben. Und man war eigentlich letztes Mal ein bisschen weitergekommen. Man hat gesagt, so jetzt unterhalten sich da Militärs miteinander, die überlegen tatsächlich, wie kann man von einem Waffenstillstand weiterkommen. Wie kann das aussehen, wenn sich beide Seiten 10 Kilometer zurückziehen oder ähnliches? Und da war man eigentlich sehr optimistisch. Ich habe gesagt, zum ersten Mal unterhalten wir uns hier richtig. Und was machen die Russen? Sie setzen einen Historiker rein, der, wie Wladimir Putin wahrscheinlich anfangen wird im Jahr 713 und sagen wird, die Ukraine ist eigentlich russisch, weil. Und genau das hat ja jahrelang das Ganze unmöglich gemacht, mit Putin zu verhandeln. Wir haben es auch in den Interviews immer gehört. Er hat immer irgendwie 1375 irgendwas erklärt. Und wenn die Russen das jetzt wieder so machen, dann steht das natürlich jeglicher Art von Kompromiss im Weg.
Fangen wir im Prinzip wieder ganz von vorne im wahrsten Sinne des Wortes an.
So sieht's aus. Wir sind ja mittlerweile im 13. Monat der Trump-Präsidentschaft. Die 24 Stunden bis zum Ende des Krieges laufen ganz offensichtlich immer noch.
Ja, die er versprochen hatte. Innerhalb von 24 Stunden beende ich diesen Krieg. Ganz interessant noch, Selenskyj hat gesagt, jedes Abkommen, das wir hier schließen, muss mit einem Referendum verbunden werden, also eine Volksabstimmung. Hat er vorher auch schon gesagt, hat aber jetzt gesagt. Und dazu könnte man dann parallel auch Präsidentschaftswahlen abhalten. Wie groß ist der Druck eigentlich für ihn? Es gab die Korruptionsskandale da, tatsächlich Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Und würde er die gewinnen nach allem, was man so jetzt so hat?
Das sind viele Fragen auf einmal. Also Ich glaube, Zelensky ist extrem clever zu sagen, ich packe dieses Referendum mit meinem eigenen Schicksal zusammen. Wir wissen ja noch nicht, wie er sich dazu stellt, ob er sagt, ich bin pro Abtretung oder gegen Abtretung. Das hat er noch nicht klar gemacht. Aber wir wissen eben auch, das hat er auch immer wieder gesagt, ein Referendum, eine Wahl und so weiter können erst stattfinden, wenn es einen Waffenstillstand gibt. Dazu sind die Russen nicht bereit. Wenn er also sagt, ich stelle mich zur Wahl, sobald es das Referendum gibt, sobald alles andere geregelt ist, ist es meiner Meinung nach eher etwas, was diese Wahlen weiter nach hinten bewegt. Die Russen hören nicht auf zu schießen und was seine Macht damit auch verlängert.
Einordnung von Julian Röpke. Rund $300.000 Jahresgehalt und ein Arbeitssitz am luxuriösen Genfer See. Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation ist ein Traumjob und nach unseren Informationen, Nikolaus Habösch, könnte Karl Lauterbach ein Kandidat für diesen Job sein.
Ja, Bundesgesundheitsminister AD Professor Karl Lauterbach. Er bringt also zwei Dinge mit für diesen Job und macht ihn zum Kandidaten, nämlich einmal seine medizinische Expertise. Er ist Professor, hat in den USA auch studiert, Medizin.
Und er ist Epidemiologe, eine der Hauptaufgaben der Weltgesundheitsorganisation, Epidemien.
So ist das. Und er bringt seine Erfahrung mit als langjähriger Parlamentarier und Gesundheitsminister in Deutschland.
Ja, also insofern ganz gute Voraussetzung. Ich habe mal nachgeschaut. Die Frage ist ja, sind wir da vielleicht dran als Europa oder als Deutschland? Haben wir eine Chance? Es gab noch nie einen deutschen Generaldirektor der WHO. Der jetzige, den Namen muss man sich aufschreiben, ist Tedros Ghebreyesus, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Der kommt aus Äthiopien.
Ja. Gut möglich, dass ein Deutscher zum Zug kommt, insbesondere nachdem die USA angekündigt haben, sich dort weniger zu engagieren. Deutschland ist einer der Hauptzahler der Weltgesundheitsorganisation und wäre auch mal dran mit dem Posten des Generaldirektors. Die Frage ist, wird es Karl Lauterbach, er selber? Er sieht sich offenbar bestens gerüstet und vorbereitet für dieses Amt. Im Moment ist er Vorsitzender des Forschungsausschusses, damit bei Weitem nicht ausgelastet. Und er schart praktisch mit den Füßen.
Ja, also das ist die Cinema for Peace Gala. Das war vor zwei Tagen. Ich war auch da und habe da gesehen, dass der in der Tat gut gelaunt war. Daumen hoch. Und dann gab es dieses Bild. Das ist Bob Geldof, der dort immer auftritt. Und daneben eben der amtierende Generaldirektor der WHO. Hier sind die beiden auch noch mal zusammen im Bild. So, gut, Karl Lauterbach guckt immer ein bisschen komisch, aber es sieht so aus, als wenn er schon mit Vorfreude den Ereignissen entgegensieht, die da vielleicht auf ihn zukommen könnten.
Ja, vielleicht hat er schon gedacht, das ist ein Foto Vorgänger, Nachfolger. Ja. Konnte gut möglich sein, aber noch ist lange nichts klar. Die Kandidatenkür beginnt jetzt erst und besetzt wird der Posten 2027. Durch die Bundesregierung im Mai 2027. Da kommen dann letztendlich Auswärtiges Amt, Gesundheitsministerium und vor allen Dingen das Kanzleramt nochmal zusammen und legen sich fest,
wer genau, es denn wird. Genau, die würden dann die Kandidatur machen. Dann gibt es einen etwas aufwendigen Wahlprozess, habe ich mir auch mal rausgemacht. Da gibt es also eben eines der Mitgliedsländer, schlägt das vor. Also mehrere Kandidaten können da ins Spiel kommen. Dann gibt es die Nominierung und dann gibt es am Ende die Wahl durch die Weltgesundheitsversammlung, der alle 194 Staaten angehören. Amtszeit 5 Jahre.
Ja. Einmal kann verlängert werden. Mhm.
Wäre schon ein Traumjob.
Ja, ich denke, das wäre für Lauterbach das Richtige. Im Moment leidet er mutmaßlich unter seiner Bedeutungslosigkeit, sage ich mal. Und mit seiner mit seinem Willen, Gestaltungswillen, Dinge zu regeln und seinem großen Interesse für Pandemien, das ist ja sozusagen eines der Hauptplätze für die Weltgesundheitsorganisation.
Und da ist sie ja sehr stark in der Kritik gewesen, bei der Pandemie 2020 zu spät reagiert zu haben. Das war unter diesem Generaldirektor.
Ja, er würde es sicher ganz anders machen. Er gilt ja als Corona-Hardliner. Er war für sehr restriktive Maßnahmen, für Impfzwang, für vieles andere, für starke Kontrollen und Kontaktverbote. Ich er würde da sicher die Zügel sehr stark anziehen.
Er ist in Deutschland dafür kritisiert worden, unter anderem, da sehen wir ihn nochmal während der Corona-Zeit, unter anderem ist er, und da gab es die ganzen Auftritte immer in der Bundespressekonferenz, erinnern wir uns noch dran. So, aber von ihm ist er unter anderem kritisiert worden, von Henrik Streeck. Und der Mann neben ihm ist sein Lebensgefährte, Paul Zubeil, und auch der wird als möglicher Kandidat gehandelt.
Ja, die NZZ hat spekuliert, dass auch er in Frage kommt. Er ist ein FDP-Mitglied, anders als sein Ehemann. Er ist Unterabteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium, kümmert sich da um internationale Beziehungen. Aber meines Erachtens ist eher mehr so ein Zielkandidat. Als Ministerialer, glaube ich, hat er keine wirklichen Chancen auf den Chefsessel. Er spielt eher eine Rolle, wenn es darum geht, in der zweiten und dritten Reihe dann in Genf deutsche Positionen mit Deutschen zu besetzen.
Könnte ja auch so ein bisschen problematisch sein. Wir haben ja bei der AfD die Familiengeschichten da, nicht zu vergleichen mit der AfD. Dennoch, Henrik Streeck, mittlerweile ja auch Bundestagsabgeordneter für die CDU. Die CDU wird ein gehöriges Wörtchen mitreden. Und wenn dann der Lebensgefährte zum Zug kommen würde, könnte das ein Geschmäckle haben?
Ja, also bei diesem Posten geht es ja immer um Leistung, Eignung und Befähigung. Und da gibt es wenig Zweifel, dass er da einen guten Job macht im Ministerium und auch sehr gut vernetzt ist. Aber ihm fehlt meines Erachtens die politische Flughöhe, um einen UNO-Chefsessel besetzen zu können. Da braucht es viel mehr Gravitas. Die meisten Chefs der UN-Organisation, die haben eine Zeit als Parlamentarier oder als Regierungsmitglied, wenn nicht sogar Regierungschef, hinter sich.
So wie Annalena Baerbock, ehemals deutsche Außenministerin, jetzt Präsidentin der UN-Generalversammlung. Das allerdings nur für ein Jahr. Also da würde man sich nicht über Kreuz kommen und sagen, oh, zu viele Deutsche in Führungsgremien. Du hast gesagt, es gibt nur einen anderen Kandidaten und das ist er hier.
Ja, also oftmals ist es ja so, dass viele schon als Papst gehandelt werden und kommen dann als Kardinal aus dem Konklave wieder raus. Bei Stefan Pilsinger, stellvertretender Gesundheitsausschussvorsitzender, da könnte es sein, dass er so eine Art Überraschungskandidat ist. Ihm wird nachgesagt, beste Kontakte zu haben zum Bundeskanzler Friedrich Merz, zum CSU-Chef Markus Söder, ist selber Arzt, kennt sich mit Gesundheitsökonomie aus, selber gut vernetzt, international aufgestellt. Vielleicht ist er es, den am Ende weniger auf dem Zettel haben und der dann an allen vorbeizieht.
Andererseits, wenn ich mir jetzt vorstelle, die ganze Welt wählt dort, da ist natürlich einer wie Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister war, der einen Namen hat, der Epidemiologe ist, vielleicht der sich jetzt wirklich warm laufen könnte.
Ja, das ist er. Und es gibt ja immer unterschiedliche Wahlkampfmodelle. Der eine versucht, gewählt zu werden mit Sympathien. Und Karl Lauterbach, sagt man, er versucht, gewählt zu werden, indem er der Bundesregierung, seiner Nachfolgerin im Gesundheitsministerium und auch vielen in seiner eigenen Partei ordentlich auf den Zeiger geht. Er hat es bislang nicht richtig verstanden, sich zurückzuziehen, in die zweite, in die dritte Reihe zu verlegen, sondern er denkt, glaube ich, immer noch, er wäre Minister und müsste sich überall einmischen und auch überall zu seiner Meinung abgeben. Deshalb könnte es viele geben, die ihn nicht unbedingt mögen, aber trotzdem einer Versetzung nach Genf gerne zustimmen.
Hauptsache weg. Danke, Nikolaus.
Bitte.
Politischer Aschermittwoch und am turbulentesten und auch oft am lustigsten, am härtesten, am verrücktesten geht es meistens bei der CSU zu unser Unionsexperte Florian Kain. Du hast auch die Rede gesehen von Markus Söder. Sag erstmal deinen Eindruck, wir schauen uns gleich mal was an.
Na, er war besonders gut drauf heute. Man hat es auch daran gemerkt, dass er über seine eigenen Pointen und Witze tatsächlich lachen musste. Das ist nicht bei jeder Aschermittwochsrede so gewesen. Und man muss wissen, das wird ja alles minutiös vorbereitet. Ne? Er überlässt da ja nichts dem Zufall bei diesen Auftritten. Das ist für ihn harte Arbeit. Die ist allerdings, hat sich ausgezahlt. Es war wirklich eine sehr pointenreiche Stelle, an vielen Stellen wirklich witzige, harte, aber auch durchaus auf einem inhaltlichen Niveau sich befindende Rede.
Es fing schon an, also es ist in der Nibelungenhalle in Passau, sagt, oh Gott, Nibelungenhalle dürfte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Mhm. Mann, was war das früher schön, als der Strauß noch hier war, da wurde geraucht, das war ein richtiger Männerausflug. Dann, oh, Männerausflug.
Ja, das kann man bei der CSU natürlich nach wie vor gut bringen, solche Sprüche, aber es war jetzt nicht der Höhepunkt, das war der Beginn des Ganzen.
Ja.
Ne?
Aber Stichwort Strauß und Kohl, das war ja so eine Männerfeindschaft im Prinzip auch damals. Und da hat er dann erzählt, heute sieht es ganz anders aus. Da können wir mal kurz reinhören, hier in diesen Ausschnitt.
Und anders als früher, sind wir total konstruktiv zur CDU. Mit Friedrich Merz verstehe ich mich hervorragend. Ich bin sowieso wahrscheinlich der brävste CSU-Vorsitzende aller Zeiten. Ein zugegebenermaßen großes, aber im Verhältnis dann doch Schmusekätzchen, liebe Freunde.
Denkt mal
an die Vergangenheit. Mhm.
Jetzt kommt gleich.
Strauß und Kohl, das war eine echte Männerfreundschaft. Mhm. Wie zwischen Armin Laschet und mir.
Böse, böse, böse.
Aber lässt an Laschet aus, nicht an Merz.
Ich habe das geklärt. Ich habe mich mit Armin Laschet lang ausgesprochen. Er war in der Staatskanzlei, war eine Stunde, wir haben gelacht und uns unterhalten. Dummerweise habe ich dann erst am Schluss bemerkt, dass es Boris Pistorius war, liebe Freunde und Freunde.
Das heißt, damit sagt er, er hat sich wirklich nicht wirklich mit ihm ausgesprochen, im Streit um die Kanzlerkandidatur damals.
Angela Merkel war, in Filmen gesprochen. Es begann mit einer Love Story, dann war es eine verhängnisvolle Affäre und am Schluss leider ein Rosenkrieg. Das ist heute alles anders, liebe Freunde.
Ja, das ist heute alles anders, liebe Freunde.
Ja, gut, da kokettiert er natürlich ein bisschen, weil im Grunde ist das Verhältnis zwischen Merz und Söder natürlich auch nicht das Einfachste. Das wissen auch alle, die da in der Halle sitzen. Ne? Das ist, stimmt also im Grunde ja so gar nicht. Aber er ist konstruktiver und kooperativer, als das mit Vorgängern von Merz war. Das ist natürlich richtig. Das ist die innere Wahrheit des Ganzen.
Ja. Also er hat wirklich vom Leder gezogen, hat die Mütterrente auch nochmal verteidigt, hat gesagt, wir beschützen die Generation dieser Mütter, hat dann gegen die Grünen nochmal, Stichwort Außenpolitik, wir sind nicht diese Moralklugscheißer für die ganzen Welt. Das war gegen Annalena Baerbock gerichtet, würde ich mal sagen.
Ja, und er hat auch eine interessante Breitseite verteilt gegen das Abstimmungsverhalten der Grünen im Europaparlament, die bei Mercosur zusammen mit der AfD abgestimmt haben, obwohl sie der Union immer vorwerfen, sie würde die Brandmauer nicht ernst genug nehmen. Die sollen ihren Dreck alleine machen.
Genau, hat er gesagt, die Grüne sollen andere nicht mehr belehren, kümmert euch um euren eigenen Dreck.
Das ist schon tatsächlich eine sehr harte Wortwahl, die vielleicht auch noch im Nachgang, wir werden es bald erleben, auch noch für Ärger sorgen könnte, weil die Grünen sind ja, was Söders Aschermittwochsauftritte betrifft, recht empfindlich. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Da gab es also danach Kritik und da hätte es zu weit getrieben. Und das könnte wieder was sein, wo die Grünen möglicherweise darauf reagieren. Andererseits, wie denn? Denn er hat ja einen Punkt an der Stelle.
Ja.
Er hat ja einen Punkt.
Ja. Dann hat er sich ganz klar für die richtige Wehrpflicht ausgesprochen. Also mal jetzt inhaltlich, nicht nur rhetorisch, sondern wir brauchen eine echte Wehrpflicht. Hat er gesagt, wir brauchen mehr Soldaten, wir brauchen Patrioten und keine Memmen.
Mhm. Ja, gut.
Ja.
Kann man dann Aschermittwoch so sagen, ne?
Ja. So, Linksextremismus hat er auch drüber gesprochen. Links, die gehören hinter Schloss und Riegel, Straftäter. Hat auch Heidi Reicheneck stark angegangen. Hat gesagt, Linksextreme sind vom Fleisch der Linken, hat er gesagt. Ist natürlich ein übertriebener Vorwurf, kann man so nicht pauschal natürlich nicht sagen. Und dann diese Autogeschichte.
Ja, da hat er sozusagen, er hat herausgefunden, dass die privat Audi führe und das sei ja sozusagen eine bayerische Marke.
Genau.
Und sie sollte eigentlich besser Trabi fahren, weil sie ja sozusagen zurück zur DDR wolle.
Genau.
Da gab es einen riesen Jubel in der Halle. Ja. Das war natürlich schon ein sehr lustiger Spruch.
Ja, Trabi oder Lada solle sie fahren.
Und sie sei eine TikTok-Tante, ne? Weil sie macht ja im Bundestag immer so wahnsinnig viele TikTok-Videos und ihre Reden sind allein darauf abgestimmt, gut bei TikTok rüberzukommen. Das hat er ganz stark aufs Korn genommen.
Dann hat er den Länderfinanzausgleich natürlich nochmal, volle Breitseite, die Bayern zahlen halt und so und auch für kleine Bundesländer. Dann hat er Bremen gesagt, was ist die letzte Innovation, die aus Bremen kam?
Die Stadtmusikanten. Ja, da gab es natürlich auch riesigen Beifall. Also so Bremen-Sprüche kommen in Bayern natürlich auch immer gut. Klassisches Nehmerland im Bundesfinanzausgleich.
Ganz genau. Er hat über Abschiebungen gesprochen. Abschiebungen, großes Ziel, auch nach Afghanistan und Syrien. Und zwar ohne Geld, hat er gesagt.
Ja, da hat er gegeißelt, dass es sozusagen dieses Geld, das zum Teil mitgegeben werden sollte, ne? als Prämie, wenn man freiwillig ausreist. Da gibt es in der Union natürlich unterschiedliche Meinungen zu. Da gibt es auch ein paar Kollegen, die das durchaus auch ein ganz sinnvolles Instrument finden, wenn dann derjenige danach dann tatsächlich auch bereit ist, in sein Heimatland zurückzukehren. Aber die Bayern sind da traditionell sehr, sehr strikt. Ja.
So, dann hat er nochmal gesagt, Leistung muss sich wieder lohnen, also sozusagen. Wir müssen ein bisschen mehr arbeiten. Das fand ich auch sehr interessant. Er hat gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass wir darüber diskutieren, ob wir vielleicht eine Stunde mehr arbeiten. Hat das dann runtergebrochen auf, das wären 12 Minuten pro Tag. Ich weiß, das bringt die Life-Balance von manchen, Work-Life-Balance von manchen Leuten durcheinander.
Das war ja sein eigener Vorstoß, ne? Eine Stunde mehr pro Woche. Und jetzt hat er das einfach mal runtergerechnet und gesagt, was ist denn das eigentlich? Gar nichts. Ja, ne?
Genau. Mhm. Statt 17 Uhr, 17 Uhr 12. Und dann hat er noch mal hier vom Leder gezogen.
Wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet. Und wer mehr arbeitet, der muss auch mehr davon bleiben. Wer nicht arbeitet, weil er nicht arbeiten kann, der hat unsere Unterstützung. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wer arbeiten könnte, aber keinen Bock hat und erwartet, dass die, die arbeiten, sein Leben bezahlen, das geht nicht mehr in Deutschland. Das ändern wir. Und darum schaffen wir dieses Scheißbürgergeld ab.
Also inhaltlich könnte es genauso von Merz gekommen sein, aber natürlich nicht verbal mit Scheißbürgergeld. Genau. Das geht nur beim Aschermittwoch.
Ja, genau. Keine Aufweichung der Schuldenbremse.
Ja.
Auch nochmal ein inhaltlich wichtiger Satz. Ja, was haben wir noch aufgeschrieben? So, am Ende hat er dann noch mal ein bisschen über die Grünen abgelästert und hat gesagt, die kennt überhaupt gar keiner mehr. Namen muss man sich auch nicht merken. Mhm. Nicht satisfaktionsfähig sozusagen.
Das war so in der Tradition der Rede im letzten Jahr, als er gesagt hat, ihr könnt irgendwie gehen, wohin der Pfeffer wächst und braucht auch nie wieder aufzutauchen.
Genau, und dann hat er noch mal ganz stark gegen die AfD geledert. Und zwar sie als menschlich und politisch inkompetent bezeichnet, ein Land zu führen. Also inhaltlich wirklich sehr stark damit ausgesetzt. Und dann hat er aber auch Aschermittwoch Weidel als den blonden Kühlschrank aus der Schweiz bezeichnet. Und warum will sie eigentlich nicht in Deutschland leben, gefragt?
Das ist ja, Weidel lebt ja tatsächlich seit Jahren nicht in Deutschland. Und das ist immer wieder so ein Thema, wo die Union ganz gerne drauf geht. Das ist ja tatsächlich auch irgendwie ein merkwürdiger Zustand. Ne? Mhm. AfD-Chefin in der Schweiz, sie fühlt sich da irgendwie sicherer, was auch immer. Aber da ist er schön scharf draufgegangen. Und er hat allerdings auch gesagt, die AfD hat ein anderes Staatsverständnis. Ne? Die wollen eigentlich gar keine Meinungsfreiheit mehr. Die wollen nur, dass ihre Meinung am Ende die alleingültige ist, etc. Ja. Das war auch interessant.
Genau, er hat nochmal die Russland-Connections der AfD betont und hat dann am Ende gesagt, ich will nicht, dass eines Tages die Rente in Deutschland in Rubel bezahlt wird.
Genau. Und wenn Tino Chrupalla irgendwie zum Wirt gehe, dann würde ihm als erstes ein Wodka serviert. Also Chrupalla hat auch noch sein Fett abgekriegt.
So, und zum Schluss hat er es, und so kann man es dann vielleicht zusammenfassen, denn so hat er es heute gemacht, er hat gesagt, in der Politik, um Oliver Kahn zu zitieren, braucht man auch manchmal Eier.
Ja, das hat Herr Söder wahrscheinlich bewiesen. Wirklich, aber schauen wir mal, wie die Reaktionen dann jetzt ausfallen auf diesen Austritt. Aber er hat es sichtbar genossen. Und der Kontinent ist natürlich auch dem Merz, der jetzt ja seinen großen Auftritt am Freitag beim CDU-Parteitag haben wird, jetzt ein bisschen zuvor gekommen. Ne? Und diese Rede kann Merz so gar nicht toppen, weil die kann man nur beim Aschermittwoch in Bayern so halten.
Ja, und man muss auch Markus Söder sagen.
Ja, du hast völlig recht.
Vielen Dank, Florian.
Gerne.